Steht im Predigtext, steht im ersten Buch Mose Kapitel 12, der Anfang. Ich beginne schon ein paar Verse davor, weil das Ende von Kapitel 11, das kennt immer keiner. 1. Mose 11 und 12. Dies ist das Geschlecht Terach. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, Harans Tochter, der der Vater von Milka und Jiska war. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Soweit die Worte der Schrift. Gott segne unser Reden und Hören. Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, in Kalifornien, in den Rocky Mountains, da gibt es einen Ort, wo ganz alte Bäume stehen. Die Indianer haben es wohl den Weisen gezeigt und da gibt es einen besonderen Baum, der ist 3900 Jahre alt. Man hat das feststellen können mit einer Kernbohrung, Jahresringe zählen. An diesen Bäumen kann man das Klima der letzten 4000 Jahre nachvollziehen, weil die Jahresringe entsprechend verschieden dick sind. Stand ich vor diesem Baum, der mal aus einem kleinen Tannenzapfen gewachsen war, ein Redwood Giant Mountain Sequoia, wie sie dazu sagen. Als dieser Baum aus dem Samen rausgekommen ist, da hat sich diese Geschichte abgespielt. 3800 Jahre ungefähr ist das her mit dem Abraham. Damals am Beginn der Geschichte überhaupt. Damals, als wir die ersten Zeugnisse haben, geschichtlichen Zeugnisse, vielleicht kennen Sie die Ausgrabung, eine der ältesten Kulturstätten der Menschheit überhaupt. Und Abraham? Welche Rolle hatte er dort? Er war kein Bürger der Stadt wahrscheinlich. Er war unterwegs, hatte kein Zuhause. Sein Vater, Nahor, die ganze Sippschaft, Nomaden werden das gewesen sein. Leute, die zwischen dem Kulturland umhergezogen sind und wenn es dann gute Jahre gab, dann ging es ihnen gut, weil dann konnten sie in der Steppe ihre Schafe und ihre Ziegen weiden. Und wenn es trocken wurde, dann mussten sie näher zu den Städten hin und die Stadtbewohner, die waren manchmal gar nicht so gut zu sprechen auf die Leute, die da unterwegs waren. Ein abschätziges Wort für diese Leute, die kein richtiges Zuhause hatten, war Hebräer. Wir wissen alle, was Hebräer heute bedeutet, aber in den alten Sprachen, im Ägyptischen, im Akkadischen, da heißt das so Gesindel, die kein richtiges Zuhause haben, die immer mal wieder aus der Wüste auftauchen. Manchmal konnte man sie zu Sklaven machen, das war dann ganz praktisch, wie wir es später aus Ägypten kennen. Flüchtlinge, Fremdlinge, das sind sie gewesen, die Sippe von Abraham und Nahor. Manchmal ist es ihnen schlecht gegangen, manchmal ist es ihnen gut gegangen. Sie haben sich auf den Weg gemacht, aus welchem Grund auch immer, vor dieser langen, langen Zeit. Sie haben sich auf den Weg gemacht, zuerst gar nicht ins gelobte Land, sondern in Haran, das liegt im heutigen Syrien. Da spielt sozusagen diese Berufungsgeschichte. Und da ziehen sie hin und es geht schon los mit dem Vater Terach, dass sie losziehen. Und dann kommt diese Berufungsgeschichte, die uns die Bibel erzählt über Abraham. Den Namen Abraham, den bekommt er später von Gott. In den ersten Erzählungen heißt er Abraham und Gott sagt, von nun an sollst du Abraham heißen, genau wie aus seiner Frau Sarai dann Sarah wird. Deswegen ist das mit dem Namen ein bisschen verwirrend. Und Abraham wird berufen von Gott. Und Gott gibt ihm diese wunderbare Verheißung. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefreut, dass wir heute darüber sprechen dürfen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden, sollen sich Segen verschaffen. Alle Geschlechter, alle Völker auf der Erde. Das sagt er zu diesem Abraham, der noch nicht einmal ein Kind gehabt hat zu dieser Zeit. Wahrscheinlich kennen Sie diese Geschichte, die kann man im Kindergottesdienst und im Religionsunterricht so schön erzählen von Abraham und Sarah, die die Verheißung haben, dass ihr Sohn der gesegnete Nachkomme sein wird und sie haben noch nicht mal einen. So macht es sich auf den Weg. Abraham glaubt Gott. So ist er in die Geschichte unserer Religion eingegangen. Als ein Vorbild des Glaubens. Der Paulus sagt mal, Abraham ist der Vater des Glaubens. Er macht sich auf den Weg und er hat noch nichts in der Hand. Da steht nichts davon, dass er irgendwie eine besondere spirituelle Erfahrung gemacht hat. Da steht nichts davon, wie er seinen Glauben gelernt hat, wie er dazu gekommen ist. Da hat es vermutlich eine Glaubensgeschichte gegeben, wie in jedem Leben von uns. Wenn wir heute hier sitzen, dann ist da viel vorausgegangen, was Gott in unserem Leben getan hat. Aber dann spricht Gott ihn an. Und dann hört er. Und auch wenn es lang dauert, wartet er auf die Verheißung. Er geht mit Gott und er tut, was Gott will. Er weiß, Gott wird durch sein Tun, durch sein Wirken, durch sein Dasein für die Menschen segnen. Es ist dann interessant, die Geschichten zu lesen, die Abraham schon zwischen den Städten Kanaans immer wieder Segen gibt. Er hat dann eine große Sippschaft sozusagen. Man kann das so sehen, dass Gott ihn gesegnet hat. Und dass er auch manchmal Segen stiftet und immer wieder auch Leute Glück haben, ihn zu treffen. Aber so klar ist das noch nicht. Die Geschichte geht nämlich weiter. Ich möchte mit Ihnen diesen Text über die 4000 Jahre mal lesen. Am Anfang hat es so ausgesehen. Aufgeschrieben wurde dieser Text wahrscheinlich erst viel später. Wir wissen das nicht, weil im Alten Testament ja aber vorher nicht ihren Namen drunter geschrieben haben. Aber viele gehen davon aus, dass die schriftliche Niederlegung im babylonischen Exil war. In dieser Zeit, als die Israeliten weggeführt waren, wieder im Zweistromland Babylon, ein bisschen nördlich vom alten Ur, das damals schon keiner mehr kannte, da waren sie. Und die Propheten, die haben gesagt, wir dürfen wieder zurück. Glaubt ihr noch an die alte Verheißung? Glaubt ihr noch an den einen Gott? Glaubt ihr noch an den Gott, der den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat? Nicht nur den König Nebukadnezar, sondern jeden von uns, Mann und Frau, Kranke und Gesunde. Glaubt ihr noch an die Verheißung? In dieser Situation hat dieser Text, diese alte Geschichte, die die Leute kannten, neu zu sprechen begonnen und so haben sie es aufgeschrieben. Warum? Als ein Ruf zum Aufbruch, genauso wie übrigens der Jesus, der Petrus da ruft, steh doch auf, du hast dich eingerichtet, du hast dich angepasst, aber es gibt so viele Sachzwänge, wenn man in einem fremden Volk lebt, wo andere Richtigkeiten gelten. Babylon war damals eine hochkulturierte Stadt. Babylon hat die Länder des alten Orients unterworfen und darüber hinaus und hat die Kulturen zusammengezogen und dort ließ sich leben. Als ein Volk, das die Juden damals ja schon sehr stark viel Handel getrieben haben, internationale Verflechtungen hatten überall, da ließ sich leben. Die jüdische Gemeinde in Babylon hat eine lange, uralte Geschichte. Und doch, dieser Text sagt, glaubt ihr noch an die Verheißung? Glaubt ihr noch, dass ihr etwas Besonderes seid? Glaubt ihr noch, dass ihr Salz der Erde seid, Licht der Welt, mit allem, was Gott euch gegeben hat, in seinem Wort? Gehen wir ins nächste Jahrtausend. Jesus. Da ist das Wort Fleisch geworden. Und er ruft in die Nachfolge. So wie wir es da bei dem Petrus gerade gehört haben. Petrus, der diese großartige Erfahrung macht, dass Gott ihm diesen reichen Fischzug da schenkt. Und dann erkennt er selber, ich kann das doch überhaupt nicht. Und Jesus sagt zu ihm doch, dich will ich gebrauchen, weil ich dich gebrauchen kann. Folge mir nach. Du sollst einer sein, der Segen bringt. Du sollst ein Friedensbote sein. Und wie ist das gewesen in der alten Welt? Wir haben die Christen, die Antike, umgekrempelt. Trotz allem Widerstand, trotz aller Feinde toben, Christen wurden umgebracht, verleugnet, ermordet. Es gab schlimme Geschichten über sie und richtige Hexenjagden. Und trotzdem wurden es immer mehr, weil die Leute gesehen haben, da ist der Segen. Gott segnet diese Menschen durch alles Mögliche. Es ist wunderbar, wenn Gott unser Leben gelingen lässt. Aber ich glaube, das Zentrale ist hier wieder das Wort. So wie das Wort der 10 Gebote, die auf Hebräisch übrigens 10 Worte heißen, die Gott dem Mose gegeben hat, genauso das Wort, das Gott durch Jesus Christus gesprochen hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schau auf deinen Nächsten, mach dich auf den Weg mit Gott. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. All diese Worte, die haben etwas verändert in der Gemeinschaft der Christen. Sie sind anders miteinander umgegangen, weil sie einen Gott haben. Und weil sie sich auf diesen Gott verlassen haben. Weil sie erkannt haben, Abraham ist für uns ein Glaubensvorbild und genauso vertrauensvoll wollen wir auch mit Gott gehen. Und zwar auch durch die Tiefen, bis hin damals in den Circus Maximus, als man sie den Löwen vorgeworfen hat zum Fraß. Das hat den Leuten diese Glaubwürdigkeit gegeben, mit denen sie die Antike umgekrempelt haben. Und auf einmal klar wurde, ob du Sklave bist oder ein römisches Bürgerrecht hast, ob du ein edler Adliger bist oder eine Frau, die nur die Wäsche zu machen hat. Gott hat dich lieb. Das war das Neue, das die Christen gebracht haben, umwälzen in der Antike. Gehen wir in die Neuzeit. Denk, wenn ich das Wort, wenn ich von Wort spreche, ganz oft an Martin Luther. Dieses Wort, das so viel Dunkelheit überwunden hat, das Wort der Gnade. Gott ist dir schon gnädig. Wir dürfen gnädig mit uns selbst sein, weil Gott mit uns gnädig ist. Und dann können wir auch gnädig miteinander sein. Wir brauchen keine Angst zu haben, keine Sorgen um uns selber, uns machen. Das sagt Luther in einer Zeit, als das neuzeitliche kapitalistische Wirtschaftssystem gerade am Entstehen ist. Da gibt es viele interessante Schriften, wie er sich mit den sozialen Umwälzungen auseinandersetzt. Mit den Kriegen seiner Zeit, als die Türken vor Wien waren, als die Fürsten in Deutschland sich gegenseitig die Truppen auf den Hals gehetzt haben. Diese Geschichte von Abraham ist jetzt schon uralt geworden. Aber immer noch ist der Abraham der Vater des Glaubens. Und er ist der Vater aller, die glauben. Weil er sich auf das einlässt, was Gott zu ihm sagt. Und man merkt, wie das zu allen Völkern der Erde kommt. Und man merkt immer wieder, wie das Heil davon ausgeht. Ich erinnere mich gerne an die Aussagen von einem Papua, ich habe sie gelesen, Papua Neuguinea, die Wilden im Urwald von dieser Insel auf der anderen Seite der Welt, die ja erst vor 100 Jahren ungefähr von Jesus erzählt bekommen haben. Einer von diesen Eingeborenen soll gesagt haben, was, wie lange wisst ihr das schon, 2000 Jahre, und da kommt ihr erst jetzt? Weil sie erfahren haben, dass das Evangelium frei macht. Wenn wir heute auf Abraham schauen, im 5. Jahrtausend nach dieser Geschichte, den Vater des Glaubens, dann frage ich mich oft, warum spricht Gott nicht so deutlich zu mir wie zum Abraham? Also vielleicht geht ihm das auch so, wenn ich Jesus so hören würde wie damals der Petrus, wenn Gott so hören würde wie damals der Abraham, dann würde ich es doch machen, oder? Ich glaube, dass Gott durch sein Wort relativ deutlich spricht. Wir brauchen nur bloß die Bibel aufzuschlagen. In der Bibel, da stehen so viele klare Dinge. Und wenn wir uns daran halten, ich glaube, dann brechen wir genauso auf, wie Abraham damals aufgebrochen ist. Dann brechen wir genauso aus, wie damals die Menschen aus Babylon, die sich nicht angepasst haben, sondern ihren Glauben behalten haben. Wenn wir heute über diese Wurzeln unseres Glaubens sprechen, alt wie der Baum dort auf den Rocky Mountains, dann geht es eben nicht um Tradition und ein Festhalten, sondern da geht es um ein Aufbrechen. Da geht es darum, dass wir uns rufen lassen, neue Wege gehen, die Gott uns führt, zuhören und mutig sein und vertrauen. Keine Angst, keine Furcht, weil Gott uns zusagt, du bist in meiner Hand. Ein Segen sollen wir sein, Licht der Welt, wie Jesus sagt, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir bessere Menschen sind, sondern weil Gott es uns zusagt. Glauben heißt nicht wissen. Und in diesem Zusammenhang finde ich das ziemlich wichtig. Du sollst ein Segen sein. Das ist nicht etwas, was ich weiß, aber das ist etwas, was ich im Glauben festhalten kann. Nicht etwas, was ich sehe, sondern was mir zugesagt ist. Und ich möchte das glauben. Dort, wo Gott mich hinstellt, dort, wo er mich hinführt, dort, wo ich hingehe, weil ich auf ihn höre, in dem, was ich tue, weil ich ihm gehorche, dort werde ich ein Segen sein. Ich glaube, dass das so ist. Nicht, weil ich das kann, sondern weil Gott es zusagt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott segnet, dann ist das wie mit einem Wasserschlauch. Wenn auf der einen Seite das Segen reinfließt, fließt er auf der anderen Seite raus, weil wir so voll sind von seinem Segen. Sein Segen ist so viel größer, als dass ein Mensch ihn festhalten könnte. Darum, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf der Erde. Amen.